Christian, herzlich willkommen.
Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir?
Ausgezeichnet.
Julius.
Ausgezeichnet.
Ich trinke schon mal einen Schluck
Wasser. Ich habe ein richtig tolles Wochenende gehabt. Richtig schönes Wochenende.
Na, jetzt musst du aber auch verraten, was du gemacht hast.
War im Garten. Hab Rasen gemäht, gegrillt, ein Riesenfeuer gemacht. Kein Feuer gemacht, ist ja verboten. Nur zu Traditionszwecken. Meter breit, Meter tief, Meter hoch, ein Kubikmeter. Zu Traditionszwecken.
Minecraft.
Minecraft-Feuer.
Wie, hast du ein Loch gemacht und da drin Feuer?
Nee, aber wir haben eine Schale, die ist genau ein Kubikmeter groß und da passt dann Holz rein. Und das zünde ich an und dann ist einmal ein Meter mal ein Meter mal ein Meter.
Schön.
Ist ja ein schönes Wochenende. Wie war es bei dir?
Gut. Was war denn? Viel Zeug. Ah, ich habe gearbeitet.
Hast du was im Stadion? Was im Stadion?
Bei Auswärtsspielen nicht.
Fährst du nie mit zu Auswärtsspielen?
Selten.
Schade. Was hast du gemacht?
Arbeiten.
Oh.
Wir hatten Gäste aus Estland, Rumänien, Zypern und Portugal. Mit denen gemeinsam haben wir einen Workshop gestartet zu Financial Literacy, Finanzbildung.
Kurz
in Europa.
ERZP. Estland, Rumänien, Zypern, Portugal. ERZP.
ERZP.
Christian, wir müssen das erklären. Wir
SERP.
Werden unseren Hörerinnen jetzt erklären müssen, dass wir die Good News ab heute nicht mehr machen.
Die große Wende.
Die große Wende, es ist soweit. Sondern ab heute gibt es den Deep Dive. Was wir also machen ist...
Pause. Wir machen eine lange Pause. Immer 20 Minuten in der Mitte, aber wir sagen vorher nicht wo.
Was wir also machen ist, dass wir uns ab dem heutigen Tag in dem Deep Dive immer einem Thema widmen.
Foreshadowing.
Dass wir uns in dem Thema immer, in dem Deep Dive immer einem Thema widmen, dass wir tiefer ausarbeiten. Wir gehen richtig rein. Wir beleuchten das aus allen Ecken.
Bis in die Poren.
Bis in die Poren und finden raus, was steckt eigentlich dahinter. Denn, das war zumindest mein Gefühl, wir hatten ganz häufig Momente, wo wir es nicht auserzählt haben, wo Fragen stehen geblieben sind. Ich hatte das zum Beispiel in der letzten Aufzeichnung zum Thema Solar. Da hätte ich noch viele Fragen gehabt. Ich glaube, da war noch viel, was man hätte erzählen können. Ich bin auch noch nicht richtig zufrieden mit den Igeln. Wir wissen jetzt, sie dürfen nicht mehr geschreddert werden. Und,
durften sie, glaube ich, noch nie.
In Leipzig zahlst du jetzt 50.000 Euro, wenn du einen Igel schredderst. Aber es war irgendwie nicht auserzählt. Und genau das machen wir jetzt. Also, einer von uns beiden bereitet ein Thema vor, bringt eine gute Nachricht mit, das spannt den Bogen, eine gute Nachricht. Und diese gute Nachricht, die nimmt dann richtig Raum ein. Und damit fangen wir jetzt an. Hast du noch Fragen dazu?
Gute Idee.
Tolle Idee. Ist nicht der Goodcast, ist der Good Idea Cast.
Good Idea Cast.
Christian, ich habe eine gute Nachricht mitgebracht. Ich habe dir vorher die Möglichkeit gegeben, dich auch auf diese gute Nachricht vorzubereiten. Und ich will ganz ehrlich sein, ich habe noch nie so viel Zeit in die Vorbereitung eines Podcasts gesteckt.
Klingt erstmal gut.
Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich habe vier Stunden reingesteckt, weil ich mir Gedanken gemacht habe, wie baue ich das richtig auf? Wie baue ich das strukturiert auf? Wie führe ich dich durch das Thema? Wie nehme ich dich da auch mit? Wie machen wir einen Deep Dive in ein Thema, für das wir beide keine Fachexperten sind? Also wir haben jeder drei Kinder. Das macht uns zwar irgendwie zu Experten, aber jetzt auch nicht zu Fachexperten für das Thema.
Und Kinderzeugen.
Dafür sind wir Experten. Also meine gute Nachricht für dieses Mal ist, vor knapp 25 Jahren wurde in Deutschland Gewalt in der Erziehung per Gesetz geächtet. Das ist 25 Jahre her. Es gibt eine Studie von UNICEF und der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Ulm. Und die sagt, die Akzeptanz für körperliche Strafen ist niedriger als jemals zuvor. Und das, finde ich, ist eine verdammt gute Nachricht.
Das heißt, die Menschen in der Gesellschaft akzeptieren nicht, dass man seine Kinder schlägt.
Exakt.
Okay.
Exakt. Und zwar immer weniger. Und jetzt hast du mich ja vorher gefragt, warum ich diesen Rechner hier mitgebracht habe. Ich will uns kurz bei den 5 Minuten geben, in zwei Beiträge reinzuhören. Um so einen Einstieg zu finden. Mein Fahrplan für heute ist, ich gebe dir eine kurze Übersicht darüber, warum das eigentlich eine gute Nachricht ist. Wir reden darüber, wie es in Deutschland ist. Man muss bei dem Thema auch unterscheiden zwischen häuslicher Gewalt und Gewalt in der Schule. Das fand ich ganz spannend, sich das anzugucken. Und dann gucken wir gemeinsam, werfen wir einen Blick auf einen Ländervergleich. Also warum ist das tatsächlich eine gute Nachricht? Gibt es andere Länder, die da vielleicht weiter sind als wir? Und gibt es andere Länder, die da nicht weiter sind? Wie viele Kinder betrifft das eigentlich weltweit? Und für den Moment fangen wir aber damit an, dass wir uns kurz zwei Beiträge anhören.
Deutschland im Shutdown, Kitas und Schulen geschlossen, Familien in der Isolation. Wenn die Situation eskaliert, bekommt es jetzt kaum jemand mit. Experten sagen, die Zahl psychisch und physisch misshandelter Kinder steigt dramatisch. In allen Bevölkerungsschichten. Je länger der Shutdown, desto mehr Gewalt. Bundesweite Studien gibt es nicht, aber Hinweise. Eine Umfrage der Technischen Universität München vom April 2020 zeigt die Auswirkungen des Shutdowns auf Kinder. Vor allem die unter 10-Jährigen sind mehr Gewalt ausgesetzt als vor Corona. Die Zahl stieg von 1,52% auf 9,16. Professor Fegert von der Uniklinik Ulm ist Mitbegründer der Kinderschutzhotline. Bei ihm rufen Ärzte an, wenn sie Hinweise feststellen auf Misshandlung, manchmal auch Lehrerinnen oder Betroffene selbst. Der Shutdown hat den Kinderschutz ausgebremst, weil plötzlich Behörden nicht mehr erreichbar waren.
Was wir in diesen Corona-Zeiten nochmal schmerzhaft lernen mussten, ist, dass Kinderschutz natürlich eine Sache der Zusammenarbeit zwischen den Professionen ist. Also bei uns die Zusammenarbeit zwischen dem medizinischen Bereich und dem Bereich der Jugendhilfe. Und als plötzlich wir keine Rückmeldung bekommen haben, wenn wir Meldungen an die Jugendhilfe gegeben haben, war das viel dramatischer als in den üblichen Zeiten, wo man weiß, wie vor Ort eigentlich die Hilfegewährung funktioniert.
Was jetzt getan werden muss, sollte schnell getan werden, um die Kinder zu erreichen, die vom Radar verschwunden sind. Professor Zietelmann forscht zum Thema Kinderschutz und hat bereits während des ersten Shutdowns gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern einen Appell an die Bundesregierung gerichtet.
Ich kann den Schutz dieser Kinder nicht delegieren an die Eltern, die diese Kinder gefährden. Der Schutz muss sichergestellt sein durch die Schule, durch die Kindergärten und natürlich auch durch eine Politik, die da Konzepte entwickelt.
Okay, ich fasse das kurz für dich zusammen. Also das Gesetz zum Schutz von Kindern ist im Jahr 2000 auf den Weg gekommen. Es ist verankert im Bürgerlichen Gesetzbuch. Und zwar Paragraph, ich wusste gar nicht, dass es so viele Paragraphen hat, 1631. Boah. Und da steht wortwörtlich drin, Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung, körperliche Bestrafung. Und ich muss einen Punkt setzen, Interpunktion war scheiße. Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafung, seelische Verletzung und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. Und das, was sich gezeigt hat, ist, es hat funktioniert. Und dann kam Corona und dann wurden mit einmal wieder mehr Kinder zu Hause misshandelt. Und Frage an dich, was glaubst du, wo fängt Misshandlung an?
Erniedrigung.
Mhm. Hast du noch mehr?
Nee, du hast ja gefragt, wo es anfängt.
Achso, ja, okay, gut. Ich habe Frage falsch formuliert. Also was versteht man unter, also was sind Punkte von, also manche Dinge sind ja klar, seelische Verletzung, körperliche Bestrafung, aber entwürdigende Maßnahmen? Liebesentzug.
Liebesentzug.
Einsperren. Anschreien. Beschimpfen. Das ist, ich fand es wirklich spannend. Ich habe deswegen, es war wie so ein Rabbit Hole. Je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr hat es mich irgendwie in den Bann gezogen, weil ich dann zum einen, ich hatte keine schlechte Kindheit, ich habe nur einfach drüber nachgedacht, wie ich es erlebt habe. Dann habe ich über die Beziehung zu meinen Kindern nachgedacht. Und dann habe ich so Szenen vor Augen gehabt, die ich gerade am Wochenende erlebt habe. Ein Vater, der auf dem Spielplatz steht, sein Sohn schreit, rennt weg und der rennt ihm hinterher und greift ihn am Arm und zieht ihn am Arm hoch und trägt ihn zurück. Ich habe mir so, wow, okay, er ist eindeutig Form der Misshandlung, da fängt es an. So, also finde ich, ist ja ein schwieriges Thema. Lirum larum. Also 2000 wird dieses Gesetz in Kraft, tritt es in Kraft, es kommt Corona, es haben sich unglaubliche Fortschritte gezeigt und mit einmal ist es irgendwie wieder in Ordnung und es passiert zu Hause einfach, es kriegt gar keiner mit. Und dann ist ja die Frage, was ist eigentlich danach passiert, wie ist man nach Corona weiter damit untergegangen? Da habe ich einen anderen Beitrag gefunden und in den hören wir noch rein und dann legen wir richtig los.
Heute ist dann auch noch Tag der gewaltfreien Erziehung. Es hat sich ja schon viel verändert. Mittlerweile sagen 2/3 der Befragten einer UNICEF-Studie, körperliche Strafen für die Kleinen, wie zum Beispiel so ein Klaps auf den Po, das ist ein No-Go. Das heißt aber natürlich im Umkehrschluss auch, 1/3 findet das offensichtlich noch okay.
Bei uns in Hilden ist der Tag heute Anlass, noch mal ganz grundsätzlich für das Thema Gewalt zu sensibilisieren.
Sie wollen hier ein Zeichen setzen, zeigen, dass es kein Tabu sein darf, sich zu melden. Solche Fahnen wehen dazu heute in ganz Hilden. Schilder wurden aufgestellt. Es gibt auch eine Social-Media-Kampagne. Kirsten Max, Hildens Gleichstellungsbeauftragte, hat das zum Tag der gewaltfreien Erziehung organisiert.
Und das ist ja auch ein Ziel, was wir erreichen wollen, dass sich Leute öffnen und sich trauen, zu wissen, es ist ein Unrecht und ich bin nicht schuld, ich suche mir Hilfe. Und das ist ja auch das, was wir erreichen wollen, dass Hilfe gesucht wird. Und ich denke, wir haben viele Stellen, die auch Hilfe geben können.
Laut einer UNICEF-Studie lehnen es 2/3 der Befragten ab, ihre Kinder körperlich zu bestrafen, durch einen Klaps auf den Po zum Beispiel. Heißt aber auch, 1/3 findet das okay. Auch in Hilden argumentiert einer dafür.
Einen leichten Klaps auf den Po hat noch keinem geschadet. Das habe ich mit meinen Kindern gemacht, wo sie klein waren. Sind alle was geworden. Der eine Doktor, der andere Professor.
Nur ist er bei unserer Umfrage heute der Einzige.
Ich habe auch noch eins auf den Hintern gekriegt.
Ja? Ja. Wie denken Sie da heute drüber?
Muss nicht sein.
Weil ich das selber erlebt habe als kleines Kind. Jetzt nicht extrem, aber auch dieses, die hat ja eine Windel an und es ist ja nicht so schlimm. Aber ich finde, wenn man dann selber Kinder hat und einem das so bewusst wird, dass man das so gemacht hat damals, macht man es definitiv nicht, weil es ist nicht schön.
Da ich selber ein Kind halt so viel erlebt habe, auch mit viel Klaps oder so, das finde ich gar nicht gut.
Halt, das finde ich mir nötig. Ich denke, dass man das verbal auch regeln kann.
Der Kinderschutzbund findet so einen Gedenktag wie heute deswegen wichtig.
Was steckt da drinne? Da steckt drinne ein großer gesellschaftlicher Wandel. Also es war bis vor ein paar Jahren war es einfach total legitim, den Kindern einen Klaps auf den Po zu geben. Oder
ist ja auch schon verniedlichend, Klaps. Ne? Die Leute sagen alle Klaps. Was heißt ein Klaps? Was ist ein Klaps?
Ein Klaps ist mit ein bisschen Schwung auf den Po.
Schlagen.
Schlagen, ja klar. Aber es ist wirklich verrückt, wie innerhalb von sehr kurzer Zeit sich etwas in der Gesellschaft, in der Wahrnehmung komplett gedreht hat. Um Ihnen dazu eine Zahl zu geben, in Deutschland gibt es dazu relativ gute Daten. Und es ist so, dass während den 1990ern mehr als die Hälfte der Eltern angab, gelegentlich eine Ohrfeige zu verteilen.
Ohrfeige.
Das ist kein Klaps, das ist nur Ohrfeige. Habe ich im Übrigen nicht recherchiert, woher das Wort Ohrfeige kommt.
Naja, aus dem, was daraus entsteht.
Ach krass, ach eine Ohrfeige, wenn das Ohr anschwillt.
Ja, und die Farbe wechselt.
2016 waren es nur noch 10-20%, die leichte körperliche Strafen anwandten. Und schwere Prügel kleiner 5. Und bei schwere Prügel geht man immer davon aus, dass das die richtigen Misshandlungsfälle zu Hause sind.
Wie viel Prozent?
Schwere Prügel? 5%. Kleiner 5%.
Sagen, das ist okay.
Ja, sagen, ich glaube nicht, dass sie sagen, es ist okay. Warte mal, ich lese es nochmal ganz genau vor. Gelegentlich eine Folge. Waren es 2016 nur noch rund 10-20%, die leichte körperliche Strafe anwandten? Und schwere Prügel war kleiner 5%.
Schwere Prügel, das geben Leute in so einer Befragung zu.
Ich glaube, das ist mehr, das hat man dann wahrscheinlich anders abgeleitet aus den Studien. Aber okay. Guter Hinweis, ich werde hinterher sowohl meine Vorbereitung als auch die ganzen Quellen veröffentlichen.
Ist ja auch ein Thema, wo niemand sich komplett öffnet und sagt, wie er es erfahren hat oder was er zu Hause macht.
Richtig, also
wie schwer
guter
ist es
Punkt.
Zu erfassen.
Das habe ich mich zwischendurch auch gefragt, ob das nicht ein Problem ist von erwünschten Antworten. Das hatten wir ja ganz häufig in Studien, dass die Leute das antworten, was sie für richtig halten. Gut, was steckt da noch weiter drin? Das steckt drin und das kommt aus dieser Studie raus. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass man durch Gesetzgebung Haltung vermitteln und Einstellung verändern kann und das ohne Strafen anzudrohen. Na, ich so ein bisschen drüber nachgedacht.
Ist es im Gesetz nicht geregelt, dass es dafür Strafen gäbe oder was? Aber wenn du das Gesetz brichst, wieso gibt es dafür keine Strafe?
Genau, also du drohst ja die Strafe nicht an, sondern du reglementierst erstmal, dass es nicht zulässig ist, das zu machen und damit führst du
aber gesellschaftlich. Aber das ist ja sehr verklausuliert, also es ist verboten.
Es ist verboten.
Bums.
Es ist verboten, ist richtig. Aber das ist ja der erste Schritt, dass du es gesetzlich regelst, dass es erstmal verboten ist und dass es nicht gut ist. Und danach kannst du dann eben mit unterschiedlichen Kampagnen, es gab wohl 2010 die letzte Kampagne in Deutschland, ich habe es irgendwie dann nicht finden können, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, kannst du quasi gesellschaftlichen Wandel herbeiführen. Du brauchst die gesetzliche Grundlage und auf dieser gesetzlichen Grundlage kannst du dann Kampagnenarbeit machen. Und diese Kampagnenarbeit trägt dann eben irgendwann Früchte. Und in dem Fall zwischen 1990 gelegentliche Ohrfeige bis heute im Grunde nicht mehr akzeptiert. Was im Grunde nicht mehr akzeptiert heißt, kann ich dir auch sagen. Und zwar, das Diagramm reiche ich dir gleich mal rüber. Die Überschrift ist Akzeptanz körperlicher Bestrafung. 2016 haben das abgelehnt 50%, ungefähr, bisschen drüber, 55. 2024, 25, 66%. Also das ist ja das, was wir in dem Beitrag eben gehört haben. Ist immer noch Luft nach oben, weil man sich schon fragt, was ist mit den verbleibenden 30%. Es wird hier unterschieden zwischen... Ist auch spannend, diese Abstufung. Klaps auf den Po, leichte Ohrfeige, schallende Ohrfeige. Klaps auf den Po, ich mache den großen Sprung auf 10 Jahre. Klaps auf den Po fanden 45% akzeptabel, leichte Ohrfeige 17% und schallende Ohrfeige 2%. Man kann sich das nicht vorstellen, oder? Schallende Ohrfeige.
Kann man sich schon vorstellen.
Ja, leider. Ich habe da so direkt Bud Spencer vor Augen, aber ist irgendwie auch nicht in Ordnung. Und Klaps auf dem Po 2025 30%, also von 44% auf 30%. Leichte Ohrfeige von 17% auf 14%, schallende Ohrfeige von 2% auf 2,4%. Und dann noch zum Thema emotionale Bestrafung. Da gibt es eine sehr große Ablehnung. 37% lehnen emotionale Bestrafung ab. Was ich auch spannend finde, also es lehnen mehr Leute eine emotionale Bestrafung ab als eine körperliche Bestrafung.
Was ist nicht ein ganz normales auch Erziehungsmittel? Also ist so, was ist denn Erziehung, wenn nicht auch oft so emotionaler Druck? Es funktioniert ja immer darüber.
Ja, aber das ist ja schon eine Form der Maßregelung und ich glaube, es gibt schon andere Wege. Ich nehme das jetzt erstmal so auf, ist ja eine gute Frage für den nächsten Deep Dive. So, was ist eigentlich gute Erziehung? Wie schaffst du partizipative Erziehung, ohne dein Kind die Liste anzuschreien, im Zimmer einzusperren, nicht mehr mit dem Kind zu sprechen, Isolation von Familie oder Freunden, Mahlzeit ausfallen lassen, Entzug von Aufmerksamkeit und Liebe, Schuldzuweisung oder Bloßstellung? 16% aller Befragten fanden es in der Studie in Ordnung, das Kind anzuschreien. 10% das Kind einzusperren. 9% nicht mehr mit dem Kind zu sprechen.
Wie lange? Nicht mehr, also gibt ja immer Phasen, wo man erstmal nicht mehr mit dem Kind sprechen will.
Guter Punkt, habe ich mich auch gefragt. Ich vermute, dass es in der Studie näher ausgeführt ist. Das können die Leute dann nachlesen. Wie gesagt, wir haben die Quellen hinten dran. Was nimmst du mit bis hierhin?
Ich habe verstanden, dass die Akzeptanz von Bestrafung zurückgeht. Ich habe verstanden, dass es in der Corona-Zeit wieder nach oben ging, dass es dann akzeptierter gewesen ist. Dadurch, dass du hast ein bisschen suggeriert, dass es dadurch kam, dass die Leute zusammengelebt haben, wieder auf engerem Raum und nicht mehr raus konnten.
Hat der Beitrag suggeriert.
Den du eingespielt hast. Und jetzt müssen wir herausfinden, woran das liegt und wie wir vielleicht einen Weg finden, unsere Gesellschaft so aufzubauen, Schulen zu stärken, ja, auch Nachmittagsangebote zu stärken, dass man sich vielleicht nicht die ganze Zeit in geschlossenen Räumen befindet mit der kompletten Familie. Vielleicht, falls es ein Grund sein sollte für so körperliche Misshandlungen. Und wenn das der Fall ist, und ich erinnere mich an Corona, ich weiß noch auch Michael Müller, damals als regierender Bürgermeister in der Talkshow, gefragt worden, ja, warum machen Sie die Schulen wieder auf, auch vorwurfsvoll. Und der hat dann geschildert, was passiert in bestimmten Stadtteilen Berlins, ich will es gar nicht auf einen Stadtteil irgendwie begrenzen, wenn die Leute den ganzen Tag aufeinander hocken. Was dann los ist da?
Ich glaube, Bernd Siegelko von der Arche hat das damals auch mit angemerkt.
Und das fand ich sehr stark, weil das, also dann ist es eine Abwägung. Das ist keine leichte Situation gewesen, glaube ich, auch für eine Politikerin, zu sagen, ich habe jetzt die Wahl zwischen Pest und Cholera. Entweder lasse ich die zu Hause und die gehen sich an die Gurgel oder die stecken sich mit einer gefährlichen Lungenkrankheit an. Viel dazwischen war ja nicht.
Ihr Lieben, schön, dass ihr den Goodcast hört. Wir freuen uns riesig, dass ihr dabei seid. Wir machen den Podcast mit ganz viel Herzblut. Und wenn ihr uns ein bisschen Support zurückgeben wollt, dann liked, abonniert oder schreibt uns eine Bewertung. Kommentare von euch sind auch toll, über die freuen wir uns, die lieben wir. Danke, dass ihr Teil unserer Community seid. Also was ich dir sagen kann, ist, es gibt unterschiedliche Voraussetzungen, die begünstigen, dass diese Form der Bestrafung umgesetzt wird. Nummer eins, soziale Prägung. Wenn deine Eltern es gemacht haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass du es auch machst. Lässt sich mit all diesen Studien sehr einfach nachweisen. Nummer zwei, Religiosität.
In welche Richtung?
Leute, die religiös sind, hauen eher. Also vor allem, ich habe was gefunden, das ist wirklich in den Südstaaten Amerikas, wo viele Leute streng katholisch-gläubig sind. Nicht katholisch, evangelisch, protestantisch.
Ja, ja.
Jetzt haben wir es.
Oh. Nicht verwechseln.
Ja, egal. Da wird auf jeden Fall, komme ich gleich noch drauf, das ist auf jeden Fall einer der Gründe Religiosität, sozialer Status, was ein bisschen mit dem ersten zusammenhängt. Wenn es deine Eltern gemacht haben, dann machst du es selber auch.
Also reiche Leute schlagen eher, oder was?
Nee, andersrum.
Das weiß ich nicht. Dafür gibt es Studien? Hätte ich nicht gedacht.
Ich will das nicht aus den ganzen Unterlagen hier rauskramen. Ich habe hier insgesamt 21 Blätter liegen, die dicht beschrieben sind in einer Schriftgröße.
Okay.
Es ist so, das fand ich auch spannend, wenn du eine niedrige Hemmschwelle hast, quasi den Klaps auf den Po zu verteilen, dann senkt das auch deine Hemmschwelle, irgendwann mal richtig zuzuhauen. Mhm. Das ist scheint wie so ein Entwicklungsprozess zu sein, dass dann die Akzeptanz größer ist, es überhaupt zu machen. Ah ja, Tradition auch noch. Auch da können wir gleich noch kurz drüber reden. Asien, Afrika wird es in vielen Ländern überhaupt noch gar nicht geregelt. Und Kultur. Es gibt einfach eine kulturelle Akzeptanz. Ich lese dir das gleich vor. Ich habe eine Tabelle mitgebracht, wo nochmal aufgeschlüsselt ist, dass es tatsächlich kulturelle Hintergründe hat, warum es eine große Akzeptanz gibt. Da sind wir im Übrigen wieder bei dem Gesetz. Wenn du quasi mit einem Gesetz die Basisregelung schaffst, kannst du eben solche Dinge auch ändern, mittel- oder langfristig. Und das, obwohl, und das ist ein echt wichtiger Punkt, wir haben ja diesen einen Typen gehört, der gesagt hat, ich habe meinen Kindern auch regelmäßig eine gefeuert. Aber und der eine ist Professor und der andere ist Doktor geworden. Wahrscheinlich deswegen, du Arschloch.
Arzt.
Die wahrscheinlich arbeiten die in der Kinderpsychiatrie. Das hat er nämlich nicht gesagt. Es gibt ausreichend Studien, die belegen, dass körperliche Bestrafung keinen positiven pädagogischen Effekt haben. Der ist nicht vorhanden. Es bringt einfach schlicht gar nichts, ganz im Gegenteil. Es hat unglaublich negative Konsequenzen auf die psychische Gesundheit, höheres Risiko für Depression, Angststörung, posttraumatische Belastungsstörung, Verhaltensprobleme, mehr Aggression, antisoziales Verhalten, Bindungsschwierigkeiten und kognitive Beeinträchtigung von Sprache, Lernen und Konzentration. Meine kleine Recherche umfasst ungefähr 30 unterschiedliche Quellen und Studien. Mhm. Es ist Blödsinn. Also es bringt einfach nichts. Es bringt einfach nichts. Es schadet einfach nur. Und deswegen ist es gut, dass Länder wie Deutschland anfangen, das zu regeln. Weißt du, wer in Europa, um dir da den Bogen zu spannen, Vorreiter war?
Für Kinderschutz?
Ja. Erstes Land, das es vollständig verboten hat.
Lass mich überlegen. Irgendwas, ein progressives Land? Eins, was im Norden ist? Ein skandinavisches Land?
Heiß.
Ja, es heißt, es ist wirklich skandinavisch?
Ja.
Schweden?
Ja. Willst du, jetzt kannst du auch noch raten, in welchem Jahr? Wirklich progressiv.
Pippi Langstrumpf 1972.
Nicht schlecht, wirklich nicht schlecht. Niemals wäre ich drauf gekommen. Vor meiner Recherche hätte ich gedacht, das hätten die alle schon 1945 machen müssen. Ist aber nicht so. 1979. Erstes Land weltweit mit vollständigem Verbot. Vollständiges Verbot. Und die Akzeptanz ist in Schweden so dermaßen gesunken, dass sich inzwischen bei den nächsten Generationen zeigt, dass es quasi eine Null-Akzeptanz gibt für dieses Thema. Das auch wieder krass ist. Ja? Du verbietest es 1979, es gibt Kampagnenarbeit. Erste Generation fängt an, drüber nachzudenken. Zweite Generation macht es nicht mehr. Dritte Generation findet es undenkbar, dass Kinder geschlagen werden.
Cool, da hat man noch einen Weg.
Ja, ist ein guter Weg. Ist ein guter Weg. Und trotzdem werden 1,6 Milliarden Kinder regelmäßig körperlich oder psychisch misshandelt. Das war jetzt ein Downer.
Also alle.
400 Millionen Kinder unter 5 sind regelmäßig psychischer oder körperlicher Bestrafung ausgesetzt. Das entspricht 60% der Altersgruppe. Also kommen wir auf 600 Millionen bis 5-Jährige. Nochmal eine Schätzfrage. Wie viele Länder weltweit haben alle körperlichen Formen der Bestrafung bei Kindern verboten?
49.
Auch nicht schlecht. Wow. 68. Jüngste Reformländer: Thailand, Laos und Tadschikistan. Und jetzt wird es richtig strange, pass auf.
Ja.
In Teilen von Afrika und Asien und den USA bleibt körperliche Bestrafung legal. Es gibt 18, wenn ich es richtig erinnere, 18 Bundesstaaten, in denen es immer noch legal ist.
Ja, das heißt nicht immer, dass es erwünscht ist, ne, diese Dinge. Man braucht nicht für alles ein Gesetz. Gerade auch was Akzeptanz angeht. Es gibt auch gesellschaftlichen Wandel, der nicht durch ein Gesetz irgendwie eingeführt werden muss. Das ist ja auch ein gesellschaftliches Problem, was wir gerade haben. Dass Leute sagen, Moment mal, du brauchst nicht mein Leben regeln. Trotzdem gebe ich dir natürlich recht. Der Nutzen ist ja erwiesen, es scheint ja zu funktionieren.
In Nordamerika ist häusliche Prügelstrafe gesetzlich noch erlaubt und wird durch vage Formulierung angemessene Züchtigung geduldet. Es gibt im Übrigen auch europäische Länder, in denen es immer noch erlaubt ist.
Mhm.
Nicht vollständig verboten ist es im Vereinigten Königreich. Eingeführt ist es in Schottland und in Wales. War relativ lang bis in die Anfang 2000er Jahre auch an Schulen noch erlaubt in England, an Privatschulen. Es wurde ein Unterschied gemacht zwischen öffentlichen Schulen und Privatschulen. Belarus, komplett raus. Mir fehlen noch zwei. Italien, auch nicht komplett geregelt. Auch schräg, oder?
Nicht geregelt? Naja, aber da war auch nicht suggerieren, dass es so erwünscht ist, ne? Oder dass es Gesetze gibt, die das erfordern.
Naja, nee, es muss schon, würde ich widersprechen. Ich finde, also gerade weil sich für mich diese Logik jetzt sehr klar darlegt, du regelst es gesetzlich, du machst eine Kampagne, es ändert sich was über Generationen. Wenn du an das Thema ran willst, wenn du an die Akzeptanz von Prügelstrafen oder von Bestrafung ran willst, musst du es halt irgendwie gesetzlich regeln. Da sind Regierungen in der Pflicht. So, und jetzt letzter Fact und dann gehen wir nochmal in die Tabelle rein. Welches war das erste Land, das 1783 Prügelstrafen verboten hat?
1783.
Kommst du nie drauf. Ich gebe dir einen Tipp. Ist ein Nachbar von uns.
Gibt Polen. Nicht
so viel. Ja. Krass, oder? Kommst du im Traum nicht drauf. Krass, oder?
Ja, schön.
Finde ich richtig gut. So, mit fortschreitender Zeit, ich möchte mit dir noch einen Blick in diese wunderbare Tabelle werfen.
Also, was für eine Tabelle?
Wow, ich habe eine Tabelle ausgearbeitet. Guck mal hier, so sieht diese Tabelle aus. Und diese Tabelle, die stelle ich auch im Nachgang gerne zur Verfügung, macht eine Übersicht über Verbote zu Hause, Verbote in Schulen, wie hoch die Akzeptanz oder die Nichtakzeptanz ist und wie häufig noch in der Praxis angewendet wird.
Sortiert nach Ländern.
Exemplarische Länder. Wir machen mal fangen mal ganz oben an und ganz unten an. Also, Schweden hatten wir zu Hause verboten seit 1979, in Schulen verboten seit 1958, also noch länger. Die Akzeptanz bei der schwedischen Bevölkerung super gering, 90% sind komplett dagegen. Also wirklich fast keine Akzeptanz mehr. Anwendung in der Praxis, kleiner 3% schlugen ihr Kind im letzten Jahr. Krass. So, ich hole mal die Deutschen hier raus, sagen wir mal 30%, schallende Ohrfeige ist in Ordnung.
2%.
Das Ende der Tabelle, die ich hier ausgearbeitet habe, ist Nigeria.
Eieiei.
Es gibt kein Verbot für häusliche Gewalt, es gibt kein Verbot in Schulen. Die Akzeptanz ist sehr hoch, 60% befürworten das. Und in der Praxis ausgeführt, nahezu 91% aller Kinder erfahren Gewalt.
Und das ist ja, weil es kein europäisches Land ist, ein Land mit einem großen Unterschied. In Nigeria leben 233 Millionen Menschen und ja, das Medianalter ist 18. Das ja, heißt, die Hälfte der Bevölkerung ist Kind.
Ja, ist ein bisschen, da hast du mich tatsächlich, obwohl das hier ein Deep Dive ist, auf den blanken Fuß erwischt, weil ich wetten möchte, dass es vergleichbare Länder gibt, wo es geregelt ist. Was mit Brasilien? Das ist nicht vergleichbar groß, oder?
Doch.
Okay, sehr gut, Volltreffer.
Nicht also, so groß, aber, also nicht so viele Einwohner, aber.
Brasilien, zu Hause verboten seit 2014, in Schulen verboten seit 1990. Mhm. Problem ist traditionell weit verbreitet, aber rückläufig. Also Akzeptanz als Mittel eingestuft, was auch immer, das heißt ein bisschen ominös. Findet aber noch häufig Anwendung. Also man sieht auch, das dauert einfach seine Zeit. Es dauert einfach, bis sich da Gesellschaft verändert. Richtig spannend, ich glaube, dass sich das interessiert. Häusliche Gewalt ist in Frankreich erst seit 2019 verboten. Kannst du dir nicht vorstellen, oder? 2019. Also, ich könnte hier noch sehr, 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 sehr viel weiter einsteigen. Ich habe noch unglaublich viele unterschiedliche Dinge vorbereitet. Aber ich komme zum Ende und möchte schließen mit folgender Zusammenfassung. Ich lese das hier vor, okay? Eine wichtige Erkenntnis ist, dass Einstellung und Verhalten korrelieren. Wo Eltern Gewalt ablehnen, setzen sie sie seltener ein und umgekehrt. Zudem zeigen Daten, dass Eltern, die selbst als Kinder geprügelt wurden, häufiger zu dieser Methode greifen, wodurch sich Gewalt von Generation zu Generation fortpflanzt. Das zu durchbrechen, diesen Teufelskreis, erfordert daher sowohl gesetzliche als auch pädagogische Maßnahmen. Deswegen, verdammt gute Nachricht. In Deutschland.
Von wo hast du das zitiert?
WHO. WHO. Es sind veritable Quellen. Ich habe es mir nicht ausgedacht. Die Quelle bin nicht ich. 31 Mal. Ich finde, es ist eine richtig tolle Nachricht. Ich bin sehr zufrieden damit. Jetzt müssen es nur noch alle anwenden. Hast du eine Frage, die ich dir noch abschließend beantworten kann?
Nein, ich finde, es ist sehr umfassend angerissen. Mehr können wir auch nicht machen. Aber man kann jetzt nachschauen, wie man dazu vielleicht einen Beitrag leisten kann, das noch weiter zu senken. Finde ich gut.
Ja. Erster Anfang, Kinder nicht mehr anschreien. Und nicht hauen, nicht hauen. Wir möchten auch das als Neuerung einführen. Wir werden ab jetzt mal teasern.
In
zwei Wochen. Das nächste Thema ist, überrasch mich, surprise me.
Soll ich dich jetzt überraschen oder dann?
Jetzt.
Jetzt überraschen, dann nicht mehr.
Überrasch mich jetzt und dann nicht mehr. Oder ich vergesse
es. Wie können wir Demokratie ein Update geben? Ist eine Frage, die sich viele stellen, einfach um Zuspruch auch zur Demokratie hochzuhalten und dafür zu sorgen, dass sie von vielen Menschen verteidigt wird und nicht nur von Gesetzen und Institutionen, sondern von allen, die in ihr leben. Und ein Modell und ein Beispiel dafür sind Bürgerräte. Gibt immer mehr Experimente und auch Erfahrungen mit Bürgerräten, also zufällig ausgeloste Gruppen, die aber trotzdem in irgendeiner Form repräsentativ sind. Als Beispiel für deliberative Demokratie, was ist das für ein Wort, darüber werden wir sprechen. Und gucken, ob das ein Erfolgsmodell ist, was man daraus lernen kann und wie man das in Zukunft stärken kann. Bürgerräte mit Beispielen aus Irland, wo es auch zu Veränderungen mit beigetragen hat. Ganz ähnlich wie das Thema heute, aber mehr in Richtung Demokratie und Mitgestaltung.
Tolles Thema. Großartig. Bin gespannt. Danke, Christian.
Ciao.
Das war eine weitere Folge vom Goodcast. Schön, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen, das dich stärkt, inspiriert oder einfach nur gut für dich ist. Wenn dich etwas bewegt hat oder du Gedanken teilen möchtest, schreib mir gerne. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Und wenn dir der Goodcast gefällt, erzähl gerne deinen Freundinnen davon oder hinterlass eine Bewertung, so wächst unsere kleine Community Schritt für Schritt weiter. Nimm dir Zeit für dich, atme tief durch. Du machst das richtig. Bis bald. Dein Julius.